Der Sneakpot ist zurück in Manhattan, endlich wieder in New York, und wir besprechen in der Folge 534 den Film You Were Never, was, wie heißt der?
A Beautiful Day. Really Here.
You Were Never Really Here. A Beautiful Day auf Deutsch.
Auf Deutsch.
In Deutschland, so rum.
Ja. Yeah.
Mit mir hier das verlorene Mädchen, nein, das entführte Mädchen, Claudia Nördinger.
Hallo. Und der Mann mit dem Hammer ist Stefan Giesbert.
Deswegen habe ich auch das mit der Einleitung nicht hingekriegt. Hammer schlechte Scherze gleich am Anfang des Sneakpots. Mal sehen, ob der Film, den du gesehen hast. Du warst in der Sneak, richtig?
Ich war in der Sneak,
so mit Überraschung und nicht vorher wissen und so.
Richtig, genau so.
OV-Sneak aber.
Ja, in der Arthouse-Sneak, in die ich im Herbst dann auch schon immer mal wieder gegangen bin und jetzt länger nicht mehr geschafft habe, und jetzt war ich wieder dort.
Sehr gut.
Und also, da muss ich gleich dazu sagen, ich habe auch also übel bereut, dass ich da nicht war in den letzten Wochen, weil die haben jetzt so ein ganz schönes Feature, bevor der Film anfängt, zeigen die auf einem Bildschirm im Kino, auf dem Bildschirm eben, die Rangliste der bisher in diesem Jahr dort gelaufenen, wie die bewertet wurden von den Zuschauern.
Oh, das ist ja cool.
Und da momentan halt es noch nicht so viele Wochen sind, ist ja nur alle 2 Wochen, es sind eigentlich die Top 10, die dort angezeigt werden, und der am schlechtesten bewertet wurde. Aber momentan kann man halt alle noch sehen. Und es war echt beeindruckend, was da auf der Liste stand. Also da war 3 Billboards, Call Me By Your Name, Shape of Water, Florida Project, Arthur und Claire, Lady Bird und Pio. Also mal abgesehen von Pio und Arthur und Claire, auf jeden Fall eben absolute Oscar-Kandidaten und die Filme eigentlich, wo ich das Gefühl habe, die hätte ich dieses Jahr schon sehen müssen. Und außer Shape of Water habe ich ja bisher davon noch nichts geschafft. Insofern wäre ich seit Anfang des Jahres immer hingegangen, dann hätte ich jetzt praktisch schon alles gesehen, was ich momentan gesehen haben will.
Oh, ja gut, aber das ist ja mein Grund, ist zu versuchen, es wieder einzurichten. Natürlich wird es nicht immer so gut klappen, aber
ja,
das ist eine gute Motivation.
Ja, also ich kann nur sagen, die Spotlight Sneak vom Harmonie Kino in Frankfurt ist wirklich super.
Die ist immer montags?
Die ist mittwochs, alle 2 Wochen um 9:15. Also halt auch nicht so spät, finde ich auch ganz nett.
Das heißt 10:45, 11 spätestens ist man da meistens raus.
Genau.
Außer es kommt irgendwie so ein Hammer-Dings.
Genau.
Hammer, schon wieder. Ach, so lustig.
Sehr.
You Were Never Really Here. Worum ging's?
Das ist der neue Film der schottischen Regisseurin Lynn Ramsey, die vor 6 Jahren oder 7 Jahren den Film We Need to Talk About Kevin gemacht hat. Hast du den gesehen?
Ich glaube nicht, aber spielt
Tilda Swinton die Mutter eines so eines Highschool-Massaker-Typen.
Oh nee.
Und das ist ein wirklich fantastisch guter Film. Ich glaube, ich habe nie über den hier geredet im Podcast, weil es so ein wahnsinnig unangenehmer Film ist und ich irgendwie auch nicht so wusste, wie ich drüber reden soll, aber der ist so unglaublich gut. Also auf jeden Fall habe ich sehr darauf gewartet, was Lynn Ramsey als nächstes macht. Und das ist jetzt eben dieser Film. In der Hauptrolle Joaquin Phoenix, den ich auch mag an sich.
Den haben wir doch mal, waren wir da nicht zusammen im Harmoniekino?
Da waren wir zusammen im Malsehen-Kino.
Oder Malsehen, ja, genau.
Das Harmoniekino ist das in Sachsenhausen.
Ach so, ja, okay, ich wechsle die immer irgendwie.
Genau. Ja, und in dieser Geschichte hier, die basiert auf einem Roman, einem kurzen, so eher eine Novelle eigentlich. Es geht um einen Mann, es ist ein Kriegsveteran, der auch offensichtlich irgendwie posttraumatische Störung hat und so, der jetzt schon eine Weile die Aufgabe übernimmt, im Prinzip vermisste Personen, also vor allen Dingen Mädchen zu finden und dabei zum Teil, je nachdem, im Prinzip nach Wünschen des Auftraggebers auch sehr, sehr brutal mit denen abrechnet, die dafür eben verantwortlich sind. Also er ist wirklich ein Mann fürs Grobe. Er ist vollkommen, also fix und fertig eigentlich. Also während dieses ganzen Filmes ist man immer wieder verwundert, wie viel fertiger er dann immer im Verlauf des Filmes noch werden kann, wo er schon am Anfang so wirkte, als wäre er mit dem Leben eigentlich am Ende. Aber er ist extrem effektiv in seinem Job und macht das eben sehr, sehr gut. Ja, und er bekommt jetzt eben, wie das in so einem Setup nicht anders zu erwarten ist, bekommt eben einen neuen Fall, wo es auch darum geht, ein Mädchen zu finden. Er weiß eigentlich sofort sehr genau, wo die zu finden ist und ja, wie er die da rausholen will, das ist ihm auch relativ schnell klar, nur stellt sich eben raus, dass da doch noch mehr dran hängt als ursprünglich gedacht. Mhm. Plus geht es eben einfach um ihn, wie er so zurechtkommt oder nicht so zurechtkommt.
Okay. Ja. Also er ist so eine Art Privatdetektiv, das ist jetzt nicht so ein offizieller Job von der Polizei. Du bist die Spezialeinheit, die...
Nee, also das ist total inoffiziell und illegal und sowas, okay, ja, was er macht.
Ja, deswegen, ich war jetzt ein bisschen irritiert, wegen, ja, genau. Er kann so brutal sein, wie er will und so.
Ja, ja, und also Privatdetektiv, das ist auch entspricht auch nicht dem, was seine Methoden sind. Also er...
Privatsöldner, er ist wirklich Killer, sowas.
Ja, genau, also sowas in die Richtung. Er ist eben nicht einfach nur ein Killer, aber weil er eben da schon so eine Spezialisierung hat, aber er ist schon eindeutig, er ist jetzt keine, also jetzt nicht ein Ermittler im klassischen Sinn oder sowas.
Mhm. Auch wenn er vielleicht mal ermittelt. Das klingt ja für mich erstmal so, als könnte man den auch mit Liam Neeson oder so besetzen.
Ja,
oder fühlt allerdings sich das falsch an? Also vielleicht ist verdient das jetzt auch noch ein bisschen.
Ja, ja, also ich verstehe, warum du das meinst. An der Oberfläche ist das natürlich ein Thriller und zwar ein ganz schön harter. Also es ist auch ganz schön gewalttätig zum Teil. Aber jeder, der We Need to Talk About Kevin gesehen hat, würde das nicht anders erwarten, dass das viel, viel mehr ist. Und es geht eben wirklich in einer sehr ernsthaften Weise um ihn und sein Trauma und wie er quasi auseinanderfällt als Persönlichkeit. Und das ist nicht nur so ein eben so ein kleines Thriller-Element, sondern das ist eigentlich das Zentrum der Geschichte. Es geht um ihn, die Person, eigentlich mehr als um den so den Handlungsverlauf. Und es ist auch so, dass wir sehr stark ein Gefühl davon bekommen, dass man seiner Wahrnehmung auch eigentlich nicht trauen kann. Also wir betrachten die Handlung im Prinzip aus seinem Blickwinkel und vieles davon ist einfach nicht klar, weil er sozusagen nicht mehr alle Sinne beieinander hat oder auch Wirklichkeit von Trauma und so weiter zum Teil nicht unterscheiden kann. Also das ist sehr viel, das, was wir gezeigt haben, ist sehr, sehr viel komplizierter, als eben diese Handlung erstmal so annehmen lassen würde. Und insofern ist eben, da ist dann quasi die Ähnlichkeit mit dem, was Liam Neeson in den letzten Jahren gemacht hat, ist eigentlich dann auch sofort,
ja,
nicht mehr gegeben.
Okay.
Also das ist letztendlich, würde ich sagen, dann ist fast eher ein Psychodrama, wenn man so will.
Okay, das heißt, ja. Wir sehen, was er tut und sehen dann die Wahrheit oder wie erkennen wir, dass wir quasi durch seine Augen etwas sehen, was dann, oder kannst du das jetzt nicht sagen?
Ja, also ich meine, ich kann dazu natürlich nicht sehr viel sagen, aber es ist nicht so, dass wir quasi eine Nebeneinanderstellung bekommen, sondern der Film erzeugt bei uns eben auch so ein Gefühl von desorientiert sein und sowas, dass man eben, und man sieht ihn eben, wie er da durch den Film torkelt zum Teil auch und so, und man kriegt eben sehr stark das Gefühl, dass es dem Film vor allen Dingen auch darum geht, sein Innenleben zu abzubilden. Mhm. Nicht, indem er jetzt quasi aus seinen Augen schaut oder so, aber einfach dadurch, wie der Film sich anfühlt und wie er erzählt und wie er die Handlung inszeniert. Ist auch ganz interessant. Also es gibt einige Szenen, die sind sehr gewalttätig, aber die sind nicht inszeniert wie in einem Actionfilm. Also es ist auch so, dass wir sehen das zwar, aber ich möchte es jetzt auch nicht verraten, aber wir sehen das auf eine Weise, dass auch ziemlich klar ist, es geht hier nicht um Action-Effekt. Das ist nicht das, was sie interessiert hier. Und das ist so unglaublich klug gemacht. Und ich meine, der Film sieht wahnsinnig gut aus. er klingt fantastisch. Er hat so einen tollen elektronischen, spannungsgeladenen Soundtrack. Das ist wirklich so schon in den ersten 20 Minuten hat der Film eben so ein nervöses, elektrisches Vibrieren, dass ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich wach. Und ich hatte auch so das Gefühl, daneben sehen so viele so unglaublich kompetent gemachte Filme von großen Regisseuren zurzeit, sehen halt so irgendwie angestaubt aus. Weil das so, also von der ersten Minute an merkst du einfach, hier wird dir was erzählt, was so so aufregend gemacht ist.
Okay.
Also ich habe mit jemand drüber gesprochen, der hat gesagt so, naja, die Handlung ist ja jetzt irgendwie auch nichts Neues, aber darum geht's überhaupt nicht. Es geht nicht darum, ob die Handlung was Neues ist.
Mhm. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, der Soundtrack ist von Johnny Greenwood, der bei Radiohead ist, oder war?
Nee. Ah, okay.
Und der hat auch schon We Need to Talk About Kevin gemacht und There Will Be Blood und so.
Okay. Ja, das ergibt sehr viel Sinn. Also der Soundtrack ist wirklich toll. Das ist, also ich war wirklich so, also ich habe mich sehr gefreut, dass der Film kam, weil ich ihn unbedingt sehen wollte, aber ich hatte nicht erwartet, dass ich sofort so elektrisiert bin und eben sofort das Gefühl hatte, so wow, okay. Es ist halt auch richtig, es ist richtig Kino, weil du kriegst einfach das, wenn du ein tolles Soundsystem hast und die große Leinwand und es ist einfach, es passiert was. Und es geht eben nicht um irgendwie einen schlauen Handlungsverlauf, sondern es ist, finde ich, eben psychologisch sehr dicht und irgendwie auch herzzerreißend und traurig und ja, irgendwie, also es hat mich sehr mitgenommen, der Film, und ich mochte ihn wirklich sehr.
Okay.
Ich finde, der ist so eigenständig. Also die Lynn Ramsey macht einfach Filme, die nicht so sind wie irgendwas anderes, was ich gesehen habe.
Mhm.
Ja.
Hm.
Und er ist ziemlich kurz, nur 1,5 Stunden. Finde ich auch cool.
Ja, 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 natürlich. Ja. Hm.
Und Joaquin Phoenix ist so super in der Rolle. Also wirklich toll. Ja.
Hm, der läuft nächste Woche oder so an, gell?
In ja, April, ich glaube, ja, genau. Oh, er läuft jetzt die Woche an, ja.
Ja, ja, gut. Je nachdem. Ja.
Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich fand ihn wirklich toll. Ich will, also wenn ich irgendwie Zeit habe, würde ich mir ihn sogar noch mal im Kino anschauen.
Für mich klingt er jetzt, also was du so erzählst, so, dass ich ihn auch gerne sehen möchte. Also das ist schön, ja, klingt, als würde es mir sehr gut gefallen. Hm, mal sehen, ob ich das hinkriege, den noch im Kino zu sehen. OV-Gut ist sehr kompliziert, also für nicht so hart geübte.
Na, eigentlich nicht, weil es ist, er ist relativ viel auch alleine unterwegs und so. Und der Film ist eigentlich nicht sehr unterhaltungslastig.
Mhm, okay.
Insofern.
Also keine komplexen Dialoge um die Wirtschaftssymbiose.
Nee. Überhaupt nicht. Also es gibt nicht sehr viel Komplexes zu verstehen. Das meiste Komplexe, was einem erzählt wird, wird einem auf der visuellen Ebene erzählt. Und
okay.
Ja, insofern würde ich eigentlich sagen, unproblematisch, ihn auch zu schauen, wenn man nicht immer sich total entspannen kann bei englischsprachigen Filmen.
Mhm. Wie viele Punkte wird es denn geben?
Ich gebe 9.
Okay.
Aber ich will noch mal anschauen und ich würde nicht ausschließen, dass ich dann auf 10 erhöhe.
Wow. Wow.
Ja. Aber sehr interessante Reaktion von dem Spotlight-Publikum.
Das ist dieses Sneaker, gell?
Genau. Also da wird ja hinterher immer der Durchschnitt der Bewertung, weil es ist so, dass wir so einen Stimmzettel bekommen, wo wir einreißen Note 1 bis 6 und es dann einwerfen. Und dann wird eben hinterher immer der Querschnitt, der Notenspiegel und der Querschnitt bekannt gegeben. Und die Bewertung ist gar nicht mal so gut. Also der Querschnitt ist 2,6 und die Notenverteilung ist jeweils 10-mal 1 und 2, mit 1 und 2 bewertet, 5-mal mit 3, 2-mal mit 4 und jeweils 1-mal mit 5 und 6. Das finde ich schon echt krass. Aber ich meine, ich verstehe ein bisschen, dass der Film auch bei einem eine Abwehrreaktion erzeugen könnte vielleicht. Er ist halt schon, es ist eben nicht wie so ein Liam Neeson, wo du reingehst und dann irgendwie so genau das bekommst, was du erwartest, sondern es kann schon sein, dass du ein bisschen schockiert bist oder so.
Okay,
aber
die Zuschauer, die dort ins Kino gehen würden doch, also wilde Unterstellung, würde ich ja jetzt erwarten, dass die eher auf so eine Art Film, also die besser finden. Na gut, Thema 1 und 2.
Ja, aber vielleicht nicht so hart eben. Ne? Also es kann gut sein, dass ein paar einfach zu hart war, weil die gehen da in die Arthouse-Sneak und erwarten jetzt nicht unbedingt was, wo jemand mit dem Hammer loszieht, um jemanden Blatt zu machen und so. Das ist halt
hammerharter Film. Entschuldigung.
Ja, er ist schon hart. Also, okay. Also obwohl ich das gesagt habe, dass die Gewalt nicht so inszeniert ist, es ist kein Actionfilm, aber er hat echte Härten, auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Gut. Also ich fand ihn wirklich super. Totale Empfehlung.
You Were Never Really Here oder A Beautiful Day.
A Beautiful Day. Es ist auch ein bisschen so, als das angefangen hat und ich eben gelesen habe, dass der auf Deutsch A Beautiful Day heißt, habe ich mir gedacht so, was?
Was ist denn da schon wieder schiefgelaufen?
Und irgendwann später im Film ergibt es dann so ein bisschen Sinn. Also ich verstehe jetzt, warum sie diesen Titel gewählt haben, aber ich finde es trotzdem schräg.
Ja, ist ja diese rechte Sache. Sie müssen halt andere Namen nehmen, bis da mal eine allgemeine juristische Lösung für gefunden ist. Und bis dahin müssen wir halt mit so quatschigen Namen leben.
Ja, und sie wollten es eben offensichtlich nicht Ein schöner Tag nennen oder so.
Das wäre ja zu profan gewesen. Außerdem gibt es wahrscheinlich irgendwie schon drei Filme, die Ein schöner Tag heißen. Und die dann einfach noch viel netter sind.
Aber ob es nicht auch wahrscheinlich Filme gibt, die A Beautiful Day heißen?
Glaube ich nicht. Nee, das wäre ja... Ja, du hast ja recht. War ein netter Versuch.
Naja, keine Ahnung. Also jedenfalls, super Film, geht da rein. Lynn Ramsey, super Regisseurin. Und
okay.
Ja, wenn ihr We Need to Talk About Kevin noch nicht gesehen habt und auch nur im Entferntesten denkt, dass ihr damit umgehen könnt, was ihr wahrscheinlich nicht könnt, aber ihr solltet ihn trotzdem anschauen, schaut ihn euch an.
Okay, da bin ich mal gespannt, ob das von unseren Hörern schon jemand
gesehen hat. Ja, bestimmt einige gesehen.
Ja, schreibt das mal in die Kommentare, würde ich mich freuen. Auch oder Twitter oder so.
Ist auch Hauptdarstellerin eben Tilda Swinton und der Sohn wird gespielt von dem wunderbaren Ezra Miller, der wirklich so ein fantastischer junger Schauspieler ist. Okay. Also sehr, sehr guter Film. Jo, also gleich zwei Empfehlungen.
Den werde ich mir, glaube ich, nicht angucken. Das ist mir zu unangenehm, das ist nichts für mich.
Ja, das glaube ich auch, dass das nicht deine, absolut nicht deine Baustelle ist. Und es ist eben auch so, Sinn dieses Filmes ist es, dass er wahnsinnig unangenehm ist. Und das ist ja auch irgendwie richtig so. Also, weil der Film soll einem eben zeigen oder zeigt einem eben, wie diese Mutter damit umgeht, was da passiert ist. Und er geht dann auch zurück und zeigt eben ihr Verhältnis mit diesem Sohn vorher schon. Mhm. Und zwar seit der Kindheit und so. Und die hatten eben immer ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis und so. Und das ist so unglaublich schwer anzuschauen. Aber das muss es eben auch sein. Das ist wirklich, so schlecht er sich anfühlt, das ist die Perfektion des Filmes, aber dass man eben möglicherweise sagt, habe ich jetzt nicht so einen Bock drauf, verstehe ich schon.
Ja, ich glaube, dass der Film mir, wenn ich ihn in der Sneak bekommen hätte, ich hätte ihn angeguckt und ich hätte ihn wahrscheinlich sogar gut gefunden irgendwie. Aber jetzt mit dem Wissen, diesen Film anzumachen, nein.
Ja, die Hürden sind dann zu hoch.
Ja, genau. Ja, und ich habe ja also gerade wenn ich hier so zu Hause Filme gucke, wenn das mich irgendwie ein bisschen langweilt, dann bin ich ja leider im Moment sehr unstetig und gehe dann. Oder, also, weiß ich nicht. So, ach, ich hole mir mal schnell was zu trinken. Dann gehe ich was trinken und dann stehst du in der Küche. Ach, Mensch, guck mal, Balkon draußen und dann läufst du draußen rum und dann kommst du zurück. Ja. 4 Stunden später, wie war denn nochmal der Film?
Wirklich?
Ja.
Also ich merke zu Hause immer, dass ein Film mich nicht interessiert, wenn ich aufs Handy schaue. Weil ich mache das sonst eigentlich nicht, dass ich, während ich einen Film schaue, irgendwie mich mit allem möglichen anderen oder eben anderen Bildschirmen oder sowas beschäftige. Es gibt ja Leute, die das sowieso immer machen, aber ich mache das eigentlich nicht. Aber wenn ich merke, dass ein Film mich wirklich verloren hat, das ist der Moment, wo ich dann aufs Handy schaue.
Ja, gut, das mach ich auch. Eigentlich mache ich es auch nicht. Deswegen schaue ich auch, wenn ich hier auf dem kleinen Monitor was schaue, lieber auf dem iPad oder sogar auf dem Handy, was natürlich eigentlich viel zu klein für viele Filme ist. Aber da kann ich halt nichts nebenher machen. Weißt du, wenn ich es auf dem Rechner gucke, oder kann man den Film auch im Hintergrund noch weiterlaufen lassen oder auf dem Fernseher gar, da kann ich ja in den Rechner gucken und gleichzeitig noch ins Handy.
Jetzt noch drei Bildschirme.
Telefonieren und weiß ich nicht. Also, natürlich auch Käse, aber ja. Deswegen versuche ich da immer ein Gerät quasi zu finden, wo ich nicht weiter weggucken kann.
Was natürlich besser geht, je kleiner das Gerät ist. Logische Konsequenz, Filme immer auf dem kleinsten Bildschirm anschauen, den man zur Verfügung hat.
Ja, oder die eben kein richtiges Multitasking können. Also auf dem iPad, ja, ich weiß, da kann man das dann so Bild in Bild machen, aber das ist mir dann doch auch zu klein. Das ist ja so, wenn man Fußball nebenher noch, also das iPad kann das so einblenden rechts oben. Aber das ist mir dann auch zu klein. Deswegen, wenn ich da gucke, dann gucke ich ganz oder ich mache halt aus und mache irgendwas anderes und dann komme ich wieder zurück und dann gucke ich auf den Film wieder konzentriert weiter. Und ja. So ist das. Das bringt uns mit vollem Fokus zur nächsten Thema, der Droge der Wahl. Was hast du denn heute am Start?
Also ich habe Wasser am Start.
Och.
Was ein bisschen jämmerlich ist. Aber ich kann leider nicht laufen, weil ich mir vorhin den Zeh gebrochen habe, glaube ich. Insofern.
Oh nein, was hast du gemacht?
Muss ich auf dem Trockenen sitzen. Ich bin an einem Kinderhochstuhl auf eine Weise hängen geblieben, dass ich mich dann erstmal auf den Rücken legen und weinen musste. Das war so ungefähr 5 Minuten vor Beginn der Aufnahme.
Dafür ging es aber jetzt sehr stabil, muss ich sagen.
Ja, es geht. Jetzt ist er, ich habe ihn auf einem Eiswürfel stehen und jetzt ist er so kalt, dass er wahrscheinlich bald abfällt. Aber
das dauert ein bisschen.
Ja, also insofern, ich würde im Moment jedes unnötige Laufen vermeiden. Was trinkst du denn?
Ich trinke nicht viel aufregender alkoholfreies Weizenbier. Ich habe es gestern gut gemeint und meine Frau hat gestern ihren Geburtstag nachgefeiert und hat mir die Bar etwas geöffnet und ich habe mich dann irgendwann nach einer Zeit, als alle versorgt waren, auch dran beteiligt und ja, das hat dann alkoholisch gereicht und für die Fahrer hatten wir alkoholfreies Bier und das trinke ich jetzt einfach weiter.
Sehr gut.
Zwischendrin bin ich sogar nochmal losgegangen, habe nochmal Ersatzbier geholt. Weil es war so warm und irgendwie viele Leute so, ach, jetzt so ein kleines Bier, so, warte, Bier, nein, ihr müsst Cocktails trinken, wir sind nicht auf Bier vorbereitet. Irgendwie, wir hatten 5 Flaschen Bier oder sowas und ein paar Flaschen alkoholfreies. Und ja, da bin ich dann nochmal los um, weiß ich nicht, 9 Uhr, und habe nochmal eine Kiste Bier gekauft.
Sehr gut.
Ja, es geht so. Wenn man auf eine Cocktail, wenn man eine Cocktailparty plant, das ist doch irgendwie dann schon so, ja, blöd, wenn du dann Bier ausschenkst. Cheers.
Prost. Tja, das muss man dann, wie einem im Le Lion erklärt wird, eben besonders viel fürs Bier nehmen. Ach nee, ihr habt nichts genommen. Tja.
Nee, wir haben nichts genommen. Ja, das Lustige war, es war so eine Motto-Party 30er Jahre, hatte ich ja schon irgendwie vor ein paar Wochen mal erzählt. Im Sneakpot, dass wir auch jetzt immer 30er Jahre Filme geguckt haben. Das heißt, ich hatte auch Hemd mit Hosenträgern und also die Hosenträger waren natürlich an der Hose dran und eine Fliege an und so bin ich dann in den Supermarkt rein und habe eine Kiste Bier gekauft.
Naja, als wären die solche Hipster nicht inzwischen auch gewöhnt, bitte.
Ja, gut, ja.
Ich nehme an, die Jenny hätte größeres Aufsehen erregt, in was immer sie anhatte.
Ja.
Wenn sie in den Supermarkt gegangen
wäre. Oh ja.
Die hat sich kann mir das vorstellen.
Ja.
Also sah bestimmt super aus, aber wäre im Supermarkt vielleicht ein bisschen overdressed gewesen.
Vor allen Dingen mit einer Kiste Bier in der Hand. Ja, genau, deswegen bin ich dann gegangen. Du hast noch einen alten Film geschaut.
Ja.
The Collector.
Genau, auf Deutsch heißt er Der Fänger. Aus dem
Jahr schon mal näher dran.
Ja, aus dem Jahr 65. Und der ist wirklich, ich finde auch in der Kombination mit You Were Never Really Here, ein guter Film-Doppelpack oder ein interessanter auf jeden Fall. Ist ein Film von dem Regisseur William Wyler, der über mehrere Jahrzehnte auch einer der ganz Großen in Hollywood war, hat ja auch Ben Hur gemacht und erwähne ich einfach mal wieder, einen meiner Lieblingsfilme, Roman Holiday oder Ein Herz und eine Krone. Also auf jeden Fall einer der ganz Großen. Mhm. Das ist einer seiner späten Filme. Also ich weiß nicht, da kamen dann noch 3 hinterher. Einer davon war Funny Girl mit Barbara Streisand. Aber das war schon eher so gegen Ende seiner Karriere. Und in dem Film geht es um einen jungen Mann, gespielt von Terence Stamp, der eine Frau entführt, gespielt von Samantha Egger, in die er verliebt ist und die er im Prinzip so für sich haben möchte. Und es ist, also ich möchte eigentlich zur Handlung überhaupt nicht mehr sagen, weil der Film auf jeden Fall spoilergefährlich ist. Also alles, was sich dann noch entwickelt, ist einfach, trägt sehr dazu bei, wie man mit dem Film interagiert. Aber ich möchte auf jeden Fall auf den Film mal so hinweisen. Er ist wirklich sehr spannend und hat mich irgendwie auf ganz widersprüchliche Weise berührt. Also einerseits, welche Gefühle man diesem Kidnapper entgegenbringt, oder mir zumindest ging das so, und gleichzeitig, wie man eben für diese junge Frau hofft, dass sie da irgendwie wieder rauskommt. Und die Interaktion zwischen den beiden, die eben einen Großteil des Filmes ausmacht, ist sehr, sehr gelungen. Also es ist einfach ein sehr irgendwie auch sich sehr unangenehm anfühlender, gruseliger, interessanter und so psychologisch sehr überzeugender Film. Also ich finde, der ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich hatte von dem noch nie gehört. Der wurde mir eben vorgeschlagen von einem meiner Filmclub-Freunde. Und ja, ich hatte überhaupt noch nie von dem gehört und fand ihn wirklich hervorragend. Okay. Sehr, sehr guter Film, ja. Ja, also wer sowas so aus diesem Bereich, so gruseliger Stalker und so. Und dann ist es aber letztendlich so irgendwas zwischen Drama und Thriller, aber eben nicht Thriller im Sinne von so Action-Thriller, sondern eben, es ist irgendwie ein gruseliges Kammerspiel zwischen den beiden. Ja.
Nein, ich gucke den anderen.
Okay. Also der andere ist natürlich der modernere. Aber ich finde auch dafür, dass der von 65 ist, fühlt er sich durchaus modern an. Ich mag natürlich auch den Style, also die Kleider und sowas.
Ja, das sieht schon cool aus, ja.
Finde ich super. Auch die Autos, die da fahren, einfach fantastisch. Ich mochte ihn wirklich sehr. Ich finde auch Terence Stamp, den ich eher so als schon älteren Schauspieler so präsent habe. Oh Gott, der sieht ja unfassbar gut aus. Die Hauptdarstellerin ist auch sehr attraktiv. Also der Film bietet auch was fürs Auge. Ganz guter Film. The Collector von William Wyler aus dem Jahr 65 würde ich empfehlen. Und den gibt's auf Vimeo. Gibt's den mit, ich glaube, spanischen Untertiteln im Original kostenlos anzuschauen.
Oh, okay.
Werde ich verlinken.
Weißt du, ob sowas legal ist?
Ich glaube, es ist nicht illegal. Ich glaube, das sind diese diese Filme, die eben inzwischen freigegeben sind.
Ah, okay.
Ja.
Da ist halt für mich dann die Frage, warum die da nicht einfach auch auf Englisch mit englischen oder mit ohne Untertiteln? Oder?
Ja.
Naja, gut.
Ja, ich meine, das stellen dann eben schon quasi Privatleute da hoch, aber es ist eben, sind Filme, die man eben so zur Verfügung stellen darf.
Okay.
Ja, also so findet man ja eigentlich auch nur wirklich schon relativ alte Schinken auf diesem Wege. Aber
okay.
Jo.
The Collector. Genau. Der Fänger.
Genau.
Das ist schon ein bisschen grottig. Das jo. Bringt uns zum nächsten Teil. Also das war das Thema Film. Ich habe ja keinen, wir waren echt viel mit Aufbauen beschäftigt und in letzter Zeit schaue ich sehr viel YouTube, das habe ich, glaube ich, auch hier schon mal erzählt, und habe gerade neben ganz vielen Handwerksvideos auch mich sehr intensiv mit Kochvideos befasst und habe da jetzt so eine Gruppe von YouTubern, denen ich gerne zuschaue, die noch nicht eine richtige Interaktion haben, aber die schon irgendwie manchmal übereinander sprechen. Und das ist ja schon irgendwie spannend, wenn du dann irgendwie Leute über andere Leute reden hörst. Zum einen ist da Alex, the French Guy Cooking. Das ist ein Franzose, der vor 3 Jahren, glaube ich, Job hingeschmissen hat und nur noch YouTube-Videos macht. Hat angefangen in seiner Küche zu Hause irgendwie eine Kameraeinstellung und so und ist jetzt mittlerweile umgezogen und hat sich so einen größeren Raum gemietet, wo er quasi seine das nennt er sein Studio und da kann er halt in allen Perspektiven filmen, weil das andere war halt, er wollte zu Hause dann nicht seine Frau oder Freundin zeigen und auch seine Privateinrichtungen und so das ganze Kram nicht, aber jetzt hat er sein Studio und läuft damit rum und hat mittlerweile eine sehr, sehr lockere, sehr coole Art gefunden, wie er diese ganzen Sachen präsentiert. Natürlich zeigt er immer wieder Rezepte, aber er ist von Haus aus Ingenieur und hat halt ans Kochen und an Kochutensilien so ein Ingenieur Herangehensweise. Also wenn er weiß ich nicht, Pizza macht, dann macht er halt eine 11-teilige Serie, wo er den besten Pizzateig austüftelt, dann baut er seinen Ofen um, indem er Pizzasteine reinbaut und dann überlegt, Stein ist ja eigentlich gar nicht so gut. Dann kauft er so eine Eisenplatte, weil die mehr Energie in kürzerer Zeit abgeben kann und damit den Boden von seiner Pizza noch schneller, noch knuspriger kriegt. Und dann kocht er die perfekte Tomatensauce und tüftelt da rum und er ist ein ganz großer Ramen-Fan, also diese japanischen Nudelsuppen, jetzt mal ganz profan gesprochen, und hat da dann auch angefangen, diese Nudeln selber zu machen und die dann auch wieder zu trocknen, damit das er aufheben kann und dann diese Suppe, dann Öle, die man da noch in die Suppe reinmachen kann und dann dies und eben auch alles irgendwie, dass man es als Instant vorbereiten kann. Also du hast dann so ein Öl, das kann man da reinmachen und diese Suppe versucht er auch irgendwie aus Trockenzutaten herzustellen, also so, dass du es zumindest spontan sagen kannst, ich möchte mir jetzt eine Rahmensuppe machen und dann fängt man halt an und hat sich sehr viel mit Videoschnitt befasst, was man merkt und da von da ab auch sehr sehr klug geschnitten, sehr knackig geschnitten, tolle Musik unterlegt, so, also viel Französisches, aber also französischer Hip-Hop-Sachen. Total cool, cooler Sound, macht unglaublich viel Spaß und ja, er redet Englisch mit einem harten französischen Akzent, aber lässt sich super verstehen und also ganz toll. Dann habe ich als nächstes Food Wishes entdeckt. Das ist ein ehemaliger Koch, also das ist ein Profi. Und der macht eigentlich ein Rezept nach dem anderen. Man sieht eigentlich immer nur seine Hände und Schüsseln und Werkzeuge und so weiter. Und der hat der erklärt viel zum Kochen und viel, warum man bestimmte Sachen in einer bestimmten Art und Weise macht. Also da kriegt man so diesen Profi-Blick drauf. Macht aber so das, was man so Dad-Jokes nennt. So schlechte Ho-Ho-Ho-Witze, also nicht anzüglich, aber so schlechte Wortwitze und
bisschen von vorgestern,
irgendwie Reime, aber in so einer süßen, super, super sympathischen Art und Weise. Die ersten drei Videos fand ich, habe ich noch nicht so richtig reingefunden. Die Jenny hat den unglaublich gern geguckt. Dann haben wir halt zusammen ein paar Videos geguckt und dann ist man irgendwann drin und dann guckt man halt Backkatalog und guckt irgendwelche Videos, wie er irgendwie für Valentinstag von vor 4 Jahren irgendeine Tiramisu macht und eben da auch so Nuancen erklärt und sagt so, okay, an der Stelle, jetzt müsst ihr besonders aufpassen, da müsst ihr nämlich das und das und das machen. Und dann geht er wieder über Sachen ganz schnell drüber, was halt einfach nicht so interessant ist. Auch das gut geschnitten, der hat wohl ein großes Team drumherum. Das ist echt toll. Kannst du noch?
Ja,
klar. Als nächstes habe ich dann, das habe wiederum ich entdeckt, Binging with Babish. Das ist ein ehemaliger VFX-Spezialist, also der hat Videoeffekte gemacht für Film und Fernsehen und hat dann angefangen in seiner Freizeit Rezepte aus Filmen und Serien nachzukochen. Mhm. Also hat sich dann Filme angeguckt oder Serien und hat dann versucht, irgendwie die Rezepte, die da verwenden, nachzukochen. Bei ihm ist die Kameraeinstellung so, dass sie die ganze Zeit auf seinen Bauch und drunter und seine Arbeitsplatte, die er hat, mit ein paar anderen Einstellungen mal von oben und so ein bisschen, hat ein richtig gutes Setup. Bei ihm merkst du halt auch, dass der vom Film ist, der ist richtig super, also richtig tolle Kameraeinstellungen, richtig tolle Schnitte, richtig toller Look, sieht total gut aus. Der Typ hat so eine geile Stimme, so eine ganz tiefe Hello, welcome to Binge with Babish und legt dann los und hat jetzt vor kurzem eine Basics with Babish Serie gestartet, wo er eben wirklich so die grundlegenden Grundlagen erklärt. Eben mal so Nudeln selber machen in Länge, mal ein Steak kochen ein Steak braten, in lang, so, okay, auf was musst du achten? Was ist denn, welche Methoden gibt's? Welche Möglichkeiten gibt's? Wo möchtest du hin? Leider alles mit diesen komischen Einheiten wie Fahrenheit und Cups und Tablespoons, aber das kann man dann umrechnen oder das steht auch irgendwo unten, dass man da nochmal drauf achten kann. Was auch cool ist, wenn er die Gerichte aus den Serien nachkocht und die werden nix. Also er guckt dann so, was es ist und ja, weiß ich nicht, den Meatloaf mit allem. Und dann geht er halt irgendwo in New York hin und kauft sich halt alles Fleisch, was er kriegen kann. Also Kamelfleisch und Krokodil und allen Quatsch und macht dann daraus einen Fleischklopp. Und dann im nächsten Schritt überlegt er halt, okay, wie könnte man das denn gut machen? Der kollaboriert auch mit allen möglichen Leuten hin und wieder mal, dann taucht er woanders auf oder andere Leute tauchen bei ihm auf und dann kannst du da nochmal weiter gucken. Sehr unterhaltsam, sehr gut. Ja, auch hier lernt man natürlich ein bisschen was zum Thema Kochen oder Ideen oder Sachen, die man mal nachkochen kann. Aber es ist vor allen Dingen auch fantastische Unterhaltung. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig. Und als letztes, das haben wir jetzt irgendwie erst vor 2-3 Tagen entdeckt, You Suck at Cooking. Das ist ein reiner Unterhaltungskanal von jemandem, der auch Rezepte macht, aber die halt in einer super quatschig übertriebenen Art, also der dann irgendwie, wenn er, weiß ich nicht, ein Müsli für den nächsten Tag vorbereitet, dann macht er so, oder so ein Granola macht, weißt du, dieses gebackene Nüsse und die dann mit allem möglichen mischt und das dreht er dann aber halt auf komplett esoterisch und macht dann da irgendwie den ganzen Esoterik-Quatsch drumherum. Oder ein Video, wo so Make-up-YouTuber nachmacht, wo er dann halt irgendwie sein Essen mit so einem Pinsel abstaubt und da habe ich lang gebraucht, bis ich reingekommen bin. ist mir jetzt heute und vorgestern zweimal passiert, dass ich nach Hause gekommen bin und die Jenny lachend auf der Couch saß. Also sie hat sich überhaupt nicht mehr eingekriegt, weil sie eben You Suck at Cooking geguckt hat und sich darüber so weggeschmissen hat, dass es einfach, es ist halt einfach so hochgradig unsinnig, was er da immer macht und erzählt und irgendwie eine Banane mit Erdnussbutter vorbereitet, die Banane auspackt, dann Löcher in die Banane reinmacht, dann Erdnussbutter reinschmiert, dann die Banane wieder in die Hülle macht und dann mit Heißkleber einen Reißverschluss draufklebt auf die Banane, damit man sie morgens schnell wieder aufkriegt. So, weißt du, das ist das Niveau. Und das zeigt ja halt alles mit Film und es geht dauernd irgendwas schief und er schüttet Sachen daneben und auch das ist mehr Unterhaltung als ernsthaftes Kochen. Aber es ist wirklich, wirklich sehr, sehr lustig. Ja, so, das ist YouTube-Kochen für mich gerade.
Ja, kein Wunder, dass du keine Zeit für Filme hast.
Ja, und ich muss ja sagen, man gewöhnt sich an diese, 6 bis 15 Minuten Filme, die man da dann ja auf YouTube präsentiert bekommt.
Ja, und dann hält man natürlich erst recht keinen 2-Stunden-Film durch. Oder man sieht dann vorher schon so, 2 Stunden, das kann nicht euer Ernst sein.
Genau so, 35 Minuten würde ich aushalten, aber könnt ihr die Geschichte, dann musst du wieder anfangen, die Filme für mich kurz zu schneiden, was du ja eh schon mal vorhattest bei ein paar Filmen.
Da ging es nicht unbedingt darum, sie kurz zu schneiden. Naja, zum Teil ging es auch darum, aber
ja, also nee, zu kürzen, nicht in erster Linie. Erzählen.
Ja, also ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit, Filme zu schauen. Und dann wählt man natürlich ein bisschen anders aus als früher, als man noch mehr, mehr geschaut hat. Aber ich habe tatsächlich gestern Abend, habe ich Eyes Wide Shut mal wieder gesehen, den ich zuletzt 99 gesehen habe, also als er rauskam.
Okay.
Weil ein Freund von mir gesagt hat, dass es ein Meisterwerk ist und nur von manchen missverstanden und so. Und jetzt habe ich ihn nochmal angeschaut und der ist wirklich relativ lang, halt 2,5 Stunden oder so.
Ja.
Ich finde immer noch nicht, dass es ein Meisterwerk ist. Also, ja. Hat sich mir nach wie
vor. Das ist auch schon lange her, dass ich ihn gesehen habe.
Nach wie vor. Ich finde nicht alles schlecht daran, aber ich finde ihn, also ich finde ihn nicht meisterhaft. Und ich finde ihn auch ein bisschen, ich meine, der hat ja ganz bewusst, hat er diese Erzählweise, die so langsam ist, weil das ja alles so traumartig wirken soll und sowas. Hm. Aber mir hat es zum Teil einfach auch den Effekt gehabt, dass ich mich ein bisschen gelangweilt habe. Und zwar gerade in Szenen, wo man dann auch eine Menge nacktes Fleisch zu sehen, nur Frauen natürlich, nur Frauen ziehen sich in diesem Film aus.
Ja.
Nee, stimmt, bei den Orgien im Hintergrund sind auch ein paar nackte Männer, aber ja, aber eben auch die eben die großen Orgien-Szenen oder sowas, auch da habe ich mich ein bisschen gelangweilt, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist doch nicht Sinn der Sache, oder? Das ist doch, ja, irgendwas ist da falsch, aber ja, keine Ahnung.
Ich weiß, ich habe den damals auch mit einer Freundin geguckt, die hat sich nämlich genau darüber beschwert, so, wieso sind es dann eigentlich immer nur nackte Frauen? Das ist ja doch hier ein bisschen.
Ja, und es ist halt, also das ist wirklich extrem in dem Film, weil eben, klar, es ist ganz oft, dass die Frauen komplett nackt sind und die Männer angezogen sind, aber dann zum Beispiel in dieser Szene, wo Nicole Kidman und Tom Cruise sich im Schlafzimmer unterhalten und so, okay, dann hat er halt so eine Unterhose an und sie hat auch Unterwäsche an, aber ihr Unterhemd ist halt so durchsichtig, ja. Und da denke ich mir, das ist eben auch, also auch da ist es vollkommen klar, dass sie eben zur Schau gestellt wird, in einer Weise, in der er natürlich nicht zur Schau gestellt wird. Und irgendwie dann so, irgendwann nach 1,5 Stunden denkst du auch so, ja, ist ja gut, also.
Genau, wir haben es verstanden.
Ja.
Ich weiß noch, ich fand den, ohne jetzt weiteres sagen zu können, ich habe den Film als irgendwie verstörend in Erinnerung, also.
Ja, okay, das soll er ja sein, durchaus.
Genau.
Also, dann würde ich sagen, hat er für dich besser funktioniert als für mich. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch in Vorbereitung darauf, dass ich ihn nochmal angeschaut habe, habe ich diese Novelle von Schnitzler nochmal gelesen, auf der das basiert. Und das ist ganz erstaunlich, weil die ist ja aus dem Jahr 1925 oder sowas, spielt in Wien, also die Traumnovelle. Das ist ganz erstaunlich, wie nah Kubricks Film eigentlich an diesem Text ist. Also es ist wirklich, die Abweichungen sind minimal und das funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Also so vom Wien des Jahres 1925 in das New York der Jahrtausendwende, das funktioniert ohne Probleme. Aber ja, also für mich funktioniert der Film irgendwie nicht ganz. Aber
okay. Das Buch hat besser funktioniert?
Nee, auch nicht. Also beim Buch ging's, nee, also beim Buch finde ich sogar, das, was vielleicht an Atmosphäre im Film zum Teil durchaus da ist, habe ich im Buch eigentlich noch weniger so empfunden. Ich fand das Buch nicht sehr aufregend, aber natürlich muss man das im Kontext sehen. Es ist halt, das ist halt alles mit Freud und Psychoanalyse und sowas, ist das halt getränkt. Das ist ganz klar. Und dann in diesem Kontext muss man das sehen. Und ich sozusagen, das Aufregende im Buch ergibt sich jetzt nicht unbedingt an der Erzählung an sich oder sowas, sondern daran, dass das im Prinzip ja eine literarische Umsetzung von diesen Ideen ist und so.
Mhm.
Ich empfand den literarischen Text nicht als aufregend. Ich würde sagen, Eyes Wide Shut fand ich ein bisschen aufregender, aber auch nicht besonders. Ich finde, dass Nicole Kidman ziemlich gut ist, auf jeden Fall. Und ich fand's super, das ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen, dass durch den ganzen Film es sich so zieht, dass überall diese total billig, wild beleuchtet, also farbig beleuchteten Weihnachtsbäume rumstehen. An jedem Ort, zu dem Tom Cruise kommt, steht irgendwie so in unterschiedlichen Größen so ein Weihnachtsbaum mit so einer wilden, farbigen Beleuchtung. Und es sind überhaupt überall immer solche farbigen Lichter überall. Es ist ein bisschen so, als wäre jeder Ort, an den er kommt und der quasi auf seinem Weg liegt, so down the rabbit hole, der ist quasi markiert durch diese total billig wirkende Weihnachtsbeleuchtung, was ich irgendwie super finde. Also so, ich muss sagen, also das Visuelle fand ich letztendlich das Beste an dem Film jetzt. Aber mir ist er zu langsam.
Okay.
Ja.
Na dann
ist, ja, gut, das,
dann werde ich ihn bestimmt nicht schaffen.
Also ich habe ihn mit viel Mühe geschafft und auch nur, weil ich wusste, dass ich hinterher Rechenschaft ablegen muss, ob ich ihn jetzt besser fand oder nicht, als ich es in Erinnerung hatte. Und ja, ganz irritierend fand ich jetzt irgendwie auch wieder, schon beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir so, wie ist Guy Dumont in diesen Film gekommen? Echt ganz erstaunlich. Wie hat er diese Rolle bekommen? Weil irgendwie hier in Deutschland kenne ich den nur aus der Regenbogenpresse und weil er edle Tropfenwerbung macht. Irgendwie als ein besonders ernstzunehmender Schauspieler ist er mir jetzt nie so sehr präsent gewesen.
Der macht edle Tropfenwerbung?
Ja, der hat doch immer diese edlen Tropfen gemacht.
Siehst du, als ich Werbung geguckt habe, da hat er das noch Günter Fitzmann gemacht.
Ja, das war davor.
Ja.
Ja. Tja, und schon als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, was, wie hat er diese Rolle bekommen? Das ist ja wirklich unglaublich. Und jetzt beim Wiederschauen war die Szene ja auch noch viel länger, als ich das übrigens ein bisschen viel zu lang finde ich, viel länger, als ich das in Erinnerung hatte. Und da dachte ich mir so, wie, das verstehe ich nicht. Wie ist der in diesen Film gekommen? Gut.
Ja.
Ja.
Hat er irgendwo überzeugt.
Ja, irgendjemanden.
Ja.
Okay.
So.
Jetzt sind wir doch nochmal zurück zum Film gekommen.
Ja. Haben wir doch aber noch erst Chat besprochen.
Jetzt tüten wir es ein, oder?
Genau. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen.
Sehr gut.
Oder unsere Kapitel geben auch nichts mehr. Nein, das Dokument ist leer gesprochen sozusagen.
Okay, das war's.
Genau, wir freuen uns wie immer auf Kommentare, über Kommentare auf sneakpot.de oder auf Twitter oder auf Facebook. Wir haben auch eine Facebook-Seite, gell? Ja.
Ja.
Da kann man uns auch schreiben. Aber das ist schwierig, weil irgendwie das, ich finde da das Antworten total kompliziert, bis ich mich da immer durchgeklickt habe.
Ja, ich verstehe mal nicht, ich komme nicht zurecht mit dem Antworten auf. Also ich werde natürlich mein Bestes versuchen, wenn jemand was schreibt, aber.
Ja, ist, wenig. Aber kriegen wir auch hin. Und nächste Woche gibt es wieder eine neue Sendung. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.